Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es sind Momente wie diese, in denen ich wetten, dass dann doch eine Träne nachweine, wenn ich höre, dass Menschen wie mein heutiger Gast Christina Dorego 35 unbeschriftete Gewürzgläser in ihrer Küche hat, deren Inhalt sie mit bloßem Auge sofort zuordnen kann. Okay, wahrscheinlich können sie das auch. Aber damit kommt man leider nicht weit, jedenfalls kommt man mit Talent und guten Rollen weiter, die sie als Schauspielerin definitiv angeboten bekam und bekommt. Stromberg, Türkisch für Anfänger, Doctor's Diary und allein 15 Jahre verkörperte sie großartig Kim, die genervte Nichte von Pastewka in der gleichnamigen Serie. Christina verbrachte ihre ersten 7 Lebensjahre in Brasilien, wo sie auch geboren wurde. Der Vater brasilianischer Künstler, die Mutter eine deutsche Krankenschwester. 1993 dann der Umzug ins Ruhrgebiet, also ins Rio de Janeiro Deutschlands. Kleiner Scherz. Eine große Umgewöhnung muss das gewesen sein, wobei wenigstens das Essen brasilianisch blieb. Und darum geht's ja hier wohl hauptsächlich. Viel Vergnügen mit Christina Dorego. Herzlich willkommen, liebe Christina.
Hi. Ja?
Wir werden gleich jemandem beim Essen zuschauen.
Hoffentlich nicht mir.
Nein, jemandem mit einem Fellanzug.
Mhm.
Du weißt, worauf ich anspiele?
Ja, wir haben hier einen kleinen Minigast vorm Fenster. Wie heißt das Eichhörnchen? Hörn?
Das Eichhörnchen heißt Hörn, genau.
Und Hörn nährt sich wahrscheinlich gerade, denn er hat bei dir schon um Nüsse gebeten eben, ne? Ihr habt aber schon eine Kommunikation, die ganz gut funktioniert, oder?
Läuft eigentlich, ich will nicht sagen ideal, aber es gibt ein gewisses Vertrautsein. Und Sie müssen sich das so vorstellen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass mein Hund auf der anderen Seite der Glasscheibe ist, nämlich auf der, in der wir auch sind. Und auf der anderen Seite ist eben Hörn. Und Hörn stand hier eben wie diese Pantomimen, die so eine unsichtbare Wand abtasten, ne? Weil er am Glas sich so hochzog und guckte, was ist denn dahinter? Passiert da irgendwas? Kann da jemand mir Nüsse bitte rauslegen? Was wir ja auch gemacht haben. Mal gucken.
Ach, viel zu niedlich. Ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, Nein. Weil ich die ganze Zeit gucke, wann das Eichhörnchen kommt.
Als ich sagte, wir sehen gleich jemanden beim Essen zu, hast du gesagt, hoffentlich nicht mir. Warum?
Ich glaube, man hat mich so viel Essen sehen im deutschen Fernsehen, dass das etwas ist, was ich nicht mehr machen möchte, so viel. Ich habe in so vielen, also bei Pastewka unter anderem war das ja die ersten Jahre so, dass ich durchgehend Burger essen musste oder Chips mit Bastian, meistens
du Arme.
Im Auto. Ja.
Du,
aber nach 15 Takes ist es wirklich ein bisschen du Arme, weil also da schmeckt kein Burger der Welt mehr. Ja, also ich habe wirklich einfach wahnsinnig viel, mir wurde sehr viel beim Essen zugeschaut.
Wenn man vor der Kamera essen muss, und ich verweise, wer hat denn davon erzählt? Ich komme gleich wieder drauf, weil es war nämlich wirklich ein interessanter Exkurs übers Essen in Filmen und Fernsehsendungen. Denn durch das Essen positionieren sich Menschen ja natürlich auch, also als Charaktere in Rollen. Man kann unglaublich viel machen. Und hat man als Schauspielerin oder als Schauspieler denn wenigstens in gewisser Weise einen Einfluss darauf, was für ein Burger es jetzt zum Beispiel ist? Also kannst du dir das aussuchen oder heißt es hier, kommt von der Requisite, da können wir jetzt nicht so viel machen?
Das habe ich auch schon erlebt, aber in der Regel wird man vorher gefragt, ob man zumindest vegetarisch essen möchte oder so. Man stellt sich das ja auch immer so schön vor, so ach ja, dann muss die halt so einen schönen warmen Burger essen. Nee, in der Regel sind die halt morgens um 7.30 Uhr gekauft worden und um 15.45 Uhr dreht man die Szene nach der Mittagspause. Das heißt also so richtig Appetit hat man natürlich eh nicht mehr und dann auf so einen kalten Burger, weiß ich nicht, habe ich auch, wenn dann überhaupt um 5.30 Uhr Hunger drauf, wenn ich vom Feiern wiederkomme.
Oh wow, wirklich?
Ja, nee, dann eigentlich nicht mehr. Dann vielleicht am nächsten Tag, aber auch nicht auf kalten Burger.
Oh, wir wollen unbedingt diese Geschichten hören. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich nehme sie jetzt einfach in den Plural mit, weil ist das lange her, dass ich morgens um 5 vom Feiern kam und dann diesen Hunger hatte. Ich erinnere mich, dass es gab in Hannover, wo ich aufgewachsen bin, 2 Cafés, die rund um die Uhr geöffnet hatten. Und da hat man dann nach dem Feiern, dann ist man halt morgens um 5 dann noch hingegangen, hat sich den Magen vollgeschlagen.
Aber womit? Mit eher so Döner oder eher so Pizza?
Also ich mit gebackenem Camembert.
Sowas gab's da?
Ja.
Wie, und dann einfach im Brötchen oder einfach
nee.
So?
Das war so eine Mischung aus Mini-Varieté und Café und Restaurant. Das hieß Odeon. Vielleicht gibt's das auch noch, aber ich glaube nicht. Und das war auch gut gelegen. Das lag strategisch günstig zwischen vielen Clubs und Diskotheken, sodass es auch jetzt nicht noch so ein Aufwand war, sondern es war einfach unabgesprochen die letzte Station an manchen Abenden, wo man dann landete und sagte, so, jetzt noch.
Ja, Aufwand geht halt auch nicht mehr um 5:30 Uhr, auf keinen Fall.
Du bist ja noch so wahnsinnig jung. Aber
das stimmt gar nicht. Ich sehe nur, glaube ich, jünger aus. Ich bin ja 37, so wahnsinnig jung ist es ja auch nicht.
Du wirst dich noch zurücksehen,
naja,
nach
klar.
Momenten wie diesen.
Ja, es ist mir schon klar, wie du das meinst, aber es ist halt immer so, ich glaube, dass die Leute dann denken, ich bin so Mitte, Ende 20 und bin ich halt nicht. Also ich merke schon auch, dass ich jetzt Ende 30 bin und auch, dass 5:30 Uhr nicht mehr so meine Lieblingsuhrzeit ist nach dem Feiern.
Merkst du dieses Ältergewordensein auch an veränderten Ritualen, was das Essen angeht oder Verträglichkeiten oder Vernunft möglicherweise im Umgang mit Essen?
Total. Ich glaube, ich habe schon immer ziemlich vernünftig gegessen. Also ich habe das große Glück gehabt, irgendwie immer eine frisch gekochte Mahlzeit zu bekommen. Bei uns gab es jeden Mittag was Warmes, was die Mama gekocht hat, auch wenn sie Nachtdienst hatte, dann hat sie abends vorgekocht. Also das gibt mir auch total, auch im Nachhinein noch so ein Gefühl von Sicherheit und etwas, was ich im Alltag auch schon damals zu schätzen wusste. Ich weiß immer noch, dass ich total empört war, wenn ich mal nach der Schule mit zu einer Freundin gegangen bin und da gab es dann nur so Brötchen. Da dachte ich immer so, wie, ihr esst Brötchen zum Mittag? Das war für mich so undenkbar, dass das überhaupt geht.
Aber was meinst du, wenn du sagst, dass es dir auch im Nachhinein noch ein Gefühl von Sicherheit gibt? Was meinst du damit?
Ich glaube, die Form von Stabilität, etwas, auf das ich mich verlassen kann. Und es war auch ein Moment, in dem bei uns die Familie schon immer zusammengekommen ist. Also mein Vater hat die Familie verlassen, da war ich irgendwie so, weiß nicht, Anfang 12, also so 12, 13, dass wir keinen Alltag mehr zusammengelebt haben. Und meine Mutter hat eben, wie gesagt, viel Nachtdienst gehabt. Aber meistens stand sie so auf, dass wenn meine Schwester nicht aus der Schule kam, sie sozusagen gefrühstückt hat nach dem Schlafen und wir haben Mittag gegessen. Das war dann der Moment, wo wir zusammengekommen sind. Und bis heute ist auch so meine absolute Lieblingsmahlzeit das Mittagessen. Das ist etwas, was ich niemals auslassen würde oder wollen könnte oder wie auch immer. Also auch heute zwischen Ankunft Berlin, kurz zu Hause, Koffer abstellen und zu dir kommen, musste ich einen Time, dass ich definitiv noch warm Mittagessen kann.
Damit auch warm dann?
Ja, auf jeden Fall.
Und bist du dann unterzuckert, wenn du es nicht tust?
Absolut.
Dieses Hangry, ja?
Genau. Manchmal werde ich hangry, aber in erster Linie werde ich wahnsinnig still und möchte dann auch nicht mehr so gerne kommunizieren, was, wie du vielleicht schon gemerkt hast, nicht eigentlich meinem Wesen entspricht. Ich kommuniziere ja sonst sehr gerne und bin gerne mit Menschen, aber wenn ich ruhig werde, dann bin ich entweder ganz doll traurig oder hungrig.
Gut, ich lerne dich ja auch gerade erst kennen. Wir sind uns einmal begegnet, das ist vor ein paar Monaten gewesen und sind in ein sehr schönes Gespräch geraten und ich habe dich gleich überzogen mit Einladungen, denen du glücklicherweise gefolgt bist, also heute folgst. Und ich bin selbst auch gespannt, bestimmte Dinge über dich in Erfahrung zu bringen, von denen ich noch gar nichts weiß. Was ich aber weiß, ist, dass du in Brasilien zur Welt gekommen bist und auch die ersten 7 Lebensjahre dort gelebt hast. Wie muss ich mir dein, oder wie darf ich mir dein früheres Zuhause vorstellen? Wo bist du aufgewachsen? Wie sah die Wohnung aus, die Küche? Erinnerst du dich da noch dran?
Also die Familie meines Vaters kommt komplett aus Brasilien und ich bin eben dort die ersten 7 Jahre aufgewachsen an verschiedenen Städten. Also wir kommen ursprünglich aus Recife, also unsere Familie hat einen sehr, man sagt bei uns Nordestino, also aus dem Nordosten kommenden, sehr tief verwurzelten Heimatbezug zu dieser Region. Das hat sich natürlich auch im Essen immer gezeigt. Also für die Region sehr typisch ist, dass man eine Art Couscous isst, aber es ist aus Mais und als Kinder haben wir das halt morgens mit Milch und Zucker eben gegessen und heute dann eher mit, weiß nicht, einem Ei und Käse oder so. Wir haben immer in Häusern gelebt, immer viel Familie zusammen, Essen immer im Mittelpunkt von allem geschehen, was irgendwie uns menschlich zusammengebracht hat. Es war immer, wann gibt's was zu essen und wer sitzt wann am Tisch und wer macht sich was noch dazu? Also so immer sehr viel Freiheit, auch in der Küche, dass jeder noch sein, das Essen, was es gab, noch eigenständig noch ein bisschen dazu gestalten darf.
Ah ja.
So gerade was diese Couscous-Geschichte angeht, die mag halt jeder irgendwie anders. Und das ist auch bis heute so, dass irgendwie, wenn ich dann in Brasilien bin, wir stehen morgens auf. Ich habe sehr viele Cousins und Cousinen, mit denen ich sehr geschwisterlich aufgewachsen bin. Und ich habe einen sehr engen Bezug zu meinem Onkel und meiner Tante und meinem Großvater, der dieses Jahr leider verstorben ist. Und da ist wirklich immer so, jeder macht, also es gibt das Couscous und jeder macht sich da noch was dazu. Und ich weiß natürlich schon, der eine Cousin mag das so, die Cousine mag so, der Opa will das so.
Was machen denn diese drei Personen, die du jetzt gerade beschrieben hast? Was hätten die jetzt in ihr Couscous noch?
Also mein Cousin würde das Hackfleisch vom Vormittag da reinmachen. Meine Cousine isst kein Fleisch von klein auf, die würde sich da einen Käse drauf machen, so einen weißen, sehr salzigen Käse. Und mein Opa würde wahrscheinlich Milch und Zucker machen. Der war irgendwie im Herzen immer noch ein fünfjähriger Junge, auch bis zuletzt. Ja.
Und du machst dir?
Ja, ich mache abwechselnd. Gerne ein bisschen salzige Butter. Aber ich esse tatsächlich in Brasilien am liebsten zum Frühstück gekochte Bananen, Kochbananen.
Das kommt da noch irgendwas? Ist das dann nur die Banane, die gekochte
Banane?
Man
kann die mit Zimt und Zucker essen, aber ich esse die tatsächlich einfach gerne so.
Die würde anders schmecken hier, ne?
Genau, das sind ja Erdbananen. Also die wachsen, glaube ich, wirklich so unter der Erde und nicht am Strauch. Nee, was? Wie sagt man es bei Bananen? Strauch? Genau, und die schmecken ganz anders. Also eher, es geht so in Richtung Kartoffel, aber auch nicht wirklich.
Also Strauch nicht für die Biologen, die jetzt gerade einen Herzinfarkt kriegen.
Nee,
es ist eine Staude.
Staude, das Wort habe ich gesagt.
Wenn du die jetzt hier kaufen würdest, es gibt sie ja bestimmt, würdest du es so hinbekommen, dass sie so schmecken oder merkst du immer noch einen Unterschied?
Man merkt einen Unterschied dadurch, dass die ja so nachreifen auf dem Weg hierhin und es schmeckt natürlich ganz anders. Aber manchmal, um so ein bisschen die Sehnsucht zu stillen, geht das schon. Aber dann ist es eher so mein Sehnsuchtsessen, sind dann eher diese kleinen Käsebällchen, die es auch inzwischen in Berlin zumindest recht häufig gibt. Die nennt man dann Pongi Queijo, ist aus Maniok gemacht, ist von Natur aus glutenfrei und dadurch, glaube ich, hat das so ein bisschen einen Hype bekommen hier. Schmeckt mir wahnsinnig gut, mag ich total gerne. Und das ist dann eher so, wenn ich so, jetzt vermisse ich irgendwie Brasilien, dann ist es eher das, was ich mir mal so als Snack mache.
Wird die Sehnsucht dann nicht noch größer?
Ja, vor allem, weil es natürlich nicht so schmeckt, ne? Ja, es ist echt schwierig, dieses Sehnsuchtsthema. Ich habe das inzwischen ganz gut im Griff, aber das war jahrelang für mich ganz problematisch. Also so dieses Heimweh, Sehnsucht haben und eben auch wirklich immer übers Essen versuchen, das zu kompensieren. Und so ganz funktioniert es nicht. Aber es ist trotzdem schön. Also ich koche gerne, wenn ich Freunde einlade, dann brasilianisch und freue mich immer total, wenn es denen schmeckt. Und das ist dann immer ganz süß.
Was gehört denn zu den, also wenn ich jetzt sage, okay, ich lade Christina ein und wir kochen gemeinsam und sie soll mir mal zeigen, was sie da am liebsten kocht. Welche Gewürze müsste ich kaufen?
Natürlich Knoblauch, Zwiebeln, Lorbeerblätter. Damit könnte ich schon mal viel machen.
Das klingt sehr professionell.
Kreuzkümmel. Und dann ist bei mir wirklich immer, ich koche selten nach Rezept und ich koche viel und gerne und knall wirklich so nach Gefühl rein. Ich habe auch, ich weiß nicht, 35 Gewürzgläser stehen in meiner Küche.
Wie stehen die? Gewürzgläser sind ja so eine Sache. Da ein paar von denen braucht man dann gar nicht, die bleiben dann immer voll und irgendwann bewegt sich da irgendwas drin. Und dann sind da so Lebensmittelmotten und kein Mensch weiß, wie die da reingekommen sind. Und dann gibt's die Sachen, die man ständig nachfüllen muss. Außerdem stauben Gewürzregale zu. Wie stelle ich mir deine 35 Regale, die...
35 Regale wäre geil.
35 Gläser, die um deinen Herd herumstehen.
Die sind dummerweise nicht dunkel, wie ich gelernt habe, dass ich das hätte machen sollen, sondern durchsichtig. Aber dadurch kann ich ja sehen, was drin ist. Jeder fragt mich immer, was ist da drin, weil es nicht beschriftet ist. Aber ich kann das tatsächlich sehen und riechen.
Du kannst sie erkennen. Das finde ich interessant.
Ja.
Ich könnte dir jetzt demnach 30 getrocknete Kräuter vorlegen und du könntest sagen, ja, das ist wahrscheinlich...
Wie in meiner Küche würde ich sagen, ja. Aber in deiner weiß ich nicht. Aber bei mir wüsste ich auch ungefähr so, wo halt was steht.
Was sind das für Gläser? Sind die dir mal geschenkt worden oder hast du dir die gekauft?
Nee, ich habe mir die gekauft.
Und die sind alle genormt, die sehen alle gleich aus.
Ja. Ja, ich habe so ein bisschen so ein Symmetrie-Ding. Also,
habe ich auch, kann ich gut verstehen.
Ich übe mich darin, weil ich weiß, dass das so Interior-Design-mäßig auch nicht immer das Richtige ist. Versuche ich jetzt irgendwie mal so da Menschen reinreden zu lassen, um mir andere Sachen zu schenken. Und dann muss ich aber das doch meistens gerade stellen und so. Also es ist schon ein Ding bei mir.
Das merkst du auch wahrscheinlich bei ganz vielen anderen Sachen, die auch das Kochen und vielleicht auch das Zubereiten und auch das Tischdecken dann wahrscheinlich betreffen.
Total, ne?
Bist du jemand, der den Tisch dekoriert, wenn du jetzt Leute zum, sagen wir mal, du hast 6 Leute, ihr seid 6, so, die du einlädst. Wir reißen jetzt gerade hier jedes Thema einmal kurz ab oder an. Hast du einen eckigen, einen rechteckigen, einen ovalen oder einen runden Tisch?
Ich hatte immer einen rechteckigen großen Tisch und hatte immer Wohnküchen. In meiner jetzigen Wohnung ist es leider so, dass kein richtig großer Esstisch reinpasst. Dementsprechend habe ich jetzt einen runden Tisch, den ich aber zu einem ovalen Tisch ausklappen kann. Und das ist auch wirklich das einzige Manko an dieser Wohnung ist, ich kann nicht mehr für mehr als 6 Leute kochen, was ich aber gerne tue. Also ich habe gerne auch für 10, 15 Leute gekocht. Mir macht das total Spaß. Aber die Frage war, wie ist das mit
Tischdeko beispielsweise?
Eher ein paar schöne Blumen. Das schon, aber in der Regel versuche ich, das Essen so anzureichen und in schöne Schüsseln und Schalen zu legen, dass das schön aussieht. Und ansonsten habe ich sehr schöne so grüne große Teller und Stoffservietten finde ich schön und versuche das dann eher so darüber zu machen. Und am Ende ist da immer so viel Essen auf dem Tisch, dass gar kein Platz ist für Deko.
Und vor allem nicht für Symmetrie wahrscheinlich.
Für Symmetrie gar nicht, das stimmt. Und so zum Frühling gerne mal eine gelbe Tischdecke oder so, das schon, aber.
Zum Frühling eine gelbe Tischdecke.
Ja, sowas. Zu Weihnachten eine rote.
Also man würde dir als Freund oder Freundin einen Gefallen tun. Ich kenne einen Freund von dir, ich glaube, ihr seid befreundet, Edin Hasanovic,
ja,
der auch schon hier war.
Ja.
Der könnte dir also den Gefallen tun und sagen, pass auf, ich stelle dir meine Wohnung zur Verfügung.
Ja.
Und du kannst Leute bekochen. Ich war nie bei ihm,
deswegen Edin weiß ich nicht. Edin hat eine super Küche.
Ja, guck mal.
Und einen riesengroßen Tisch.
Ja, also.
Und er isst gerne und wie ich durch deinen Podcast gelernt habe, auch nicht so wahnsinnig gesund. Oder er bemüht sich jetzt. Ich war ein bisschen geschockt, als ich gehört habe, was der Edin sich so in den Mixer reinmacht. Unter anderem purem Brokkoli. Und ich bin, glaube ich, einen Tag, nachdem ich diesen Podcast gehört habe, mit ihm spazieren gegangen mit den Hunden. Und ich habe ihn wirklich angeguckt, war so, ich hatte wirklich keine Ahnung, wie schlecht du dich ernährst. Und mache mir große Sorgen um dich, mein Freund.
Also Edin könnte auf die Idee kommen,
ja.
Ich finde, das ist Win-Win. Du hast was davon und er weiß, was er dir das nächste Mal zum Geburtstag schenkt.
Das stimmt. Ich werde
ihm
diesen Podcast auf jeden Fall empfehlen zu hören, kurz vor meinem Geburtstag.
Wer hat es dir denn beigebracht, so souverän zu kochen? Also wenn du jetzt sagst, dass du sogar gerne, und so wie du es sagst, nehme ich dir das sofort ab, dass es dir offenbar leicht fällt, so viele Menschen zu bewirten. Hat dir das jemand beigebracht?
Mein Opa, von dem ich eben schon kurz sprach. Der
wie hieß
ganz
der?
Richtig. Also Seo Myutung, also Myutung ist sein Name, aber Herr Myutung, Seo Myutung. Und wir sagen zu Opa, wo. Und bei uns in der Region verniedlicht man aber alles. Und mein Opa war kein großer Mann, deswegen war er Woinho, der kleine Opi. Und genau, und der hat immer für uns mittags gekocht. Also der war dann irgendwann Rentner und hat wirklich die ganze Familie mit seinem Fisch und seinem Huhn und so immer versorgt. Und es war auch immer ganz wichtig, dass man von allem probiert und dass man ja genug isst und so. Also der war auch einer, der hat immer noch mal so nachgelegt, obwohl man gar keinen Hunger mehr hatte oder nicht mehr wollte. Und genau, von dem habe ich das gelernt. Und ansonsten tatsächlich dadurch, dass meine beiden Eltern kochen konnten und dadurch, dass einfach gekocht wurde und ich selbstverständlich zugeschaut habe und wusste irgendwie, erst riecht's nach Knoblauch, dann riecht's nach Zwiebeln, dann riecht's nach Knoblauch und Zwiebeln, dann kommt der Reis da rein und dann hört man ein Geräusch und dann wird es mit Wasser voll. Also so, ich glaube, dieses einfach eben jeden Tag mitzubekommen, wie was klingt, riecht und wie das dann schmeckt, ich glaube, so habe ich es gelernt. Und dadurch, dass ich es dann auch selber einfach sehr früh durfte. Meine Mutter hat mich einfach an den Herd gelassen. Und ich habe mit meiner Schulfreundin Tanja uns irgendwann eine Soße ausgedacht, die hieß Hawaii-Soße. Das war eigentlich eine unmögliche Soße, nämlich irgendwie ganz viel Gemüse und dann passierte Tomaten und am Ende mit Dosen Ananas und Mais rein. Und dann haben wir, glaube ich, noch Ketchup in die Soße gemacht und das war unsere Leibspeise. Ich weiß nicht, ob das noch, ich müsste das nochmal machen, um zu wissen, ob das schmeckt. Das klingt halt furchtbar, aber es war richtig gut damals. So, das war meine erste große Kreation in der Küche.
Hat deine Mutter dich oder euch so früh an den Herd gelassen, weil sie auch das Gefühl hatte, das ist besser, dass du schnell ihr auch helfen kannst, sie damit auch unterstützen kannst und möglicherweise für dich und deine Schwester kochst? Glaubst du, es hatte auch so einen pragmatischen Grund?
Ich glaube, der pragmatische Grund war eher, dass sie uns immer zur absoluten Selbstständigkeit erziehen wollte. Es ging, glaube ich, gar nicht um die Entlastung meiner Mutter, weil ich glaube, sie wollte auch immer auch gar nicht zu viel, dass wir zu viel im Haushalt machen. Also so, ne, ich glaube, sie war schon eher eine Frau, die wollte schon alles immer alleine schaffen, ging gar nicht. Das heißt, wir mussten natürlich auch mit ran. Das hat sie aber nicht von Grund auf erwartet, ne? Also ich glaube, dass je älter wir wurden, desto mehr haben wir auch verstanden, dass das gut ist, wenn wir da mithelfen. Und gerade ich als ältere Schwester, glaube ich, dann noch mehr in so ein Verantwortungsgefühl gekommen bin, auch wenn man dann sieht, wie die Mama sich so abrackert. Und ich glaube aber eher, dass ihr Anspruch immer war, uns zur Selbstständigkeit zu erziehen. Und ich glaube, deswegen auch kochen.
Hat deine Schwester eine ähnliche Affinität zum Kochen?
Ja. Also ich glaube, bei ihr, meine Schwester ist Personal Trainerin und macht wahnsinnig viel Sport. bei ihr hat es noch einen viel mehr so einen pragmatischen Grund als bei mir. Also bei mir ist Essen einfach pure Leidenschaft und natürlich Notwendigkeit. Aber bei meiner Schwester ist da wirklich noch mehr Verstand hinter. Also die überlegt halt wirklich, wie sehr sie ausgewogen essen kann, um auch all das wieder reinzubekommen, was sie im Alltag verbraucht. Also, aber sie hat auch, sie kocht auch gerne und viel.
Gehen wir nochmal zurück nach Brasilien, zurück in dein Elternhaus, als dein Leben gerade erst losging und du, wie du es unglaublich schön beschrieben hast, auch diese Sensorik schon entwickelt hattest, ah, jetzt riecht es so, jetzt hört es, jetzt klingt es so. Wenn ihr dann zusammengesessen habt, was war das für ein Raum, in dem ihr gegessen habt oder habt ihr auch viel draußen gegessen?
Nee, wir haben drin gegessen, es ist meistens zu warm draußen um die Mittagszeit, also immer drin. In Südamerika oder in vielen südamerikanischen Ländern läuft ja immer der Fernseher im Hintergrund, so wie das Radio, das heißt, das weiß ich auch noch. Und ansonsten weiß ich, dass es immer sehr viel verschiedene Sachen gab und das Spiel mit mir zu spielen, was immer gut funktioniert hat, war, wenn ich etwas nicht essen wollte, zu sagen, ja gut, dann esse ich es und esse es dir weg. Und dann habe ich immer was probiert, also ganz simpel gestrickt war ich da. Daran kann ich mich total erinnern, dass ich so, wie ich die erste Möhre und all diese Sachen so bewusst gegessen habe, weil man kommt ja als Kind oft in diese Phase, wo man nicht mehr Gemüse essen will oder so. Es hat immer funktioniert zu sagen, ach so, nee, dann esse ich alles auf und dann so, nee. An solche Situationen kann ich mich gut erinnern.
Gab es Regeln?
Nicht allzu strenge mit Sicherheit, aber ich kann mich jetzt wirklich nicht an super strenge Regeln erinnern.
Deine Mutter hat damals als Krankenschwester gearbeitet und dein Vater als Künstler.
Ja.
War er Schauspieler, war er...
Der war alles. Der war Schauspieler, der hat mit Edelsteinen Sachen gemacht, der hat Politik gemacht, der hatte eine Zeitung, also der war immer ganz viel.
Und war viel zu Hause?
Nee, meine beiden Eltern waren in meiner frühesten Kindheit sehr viel unterwegs. Meine Mutter war eben beim Deutschen Entwicklungsdienst und hatte da halt einfach ihre Aufträge. Es ging hauptsächlich um so Aufklärungsarbeit bei Frauen, was so Menstruationshygiene, Stillhygiene und so anging. Und mein Vater hat halt immer 1000 Sachen auf einmal gemacht und beide waren immer viel unterwegs und ich wurde meistens betreut von einem Kindermädchen, was gar nicht so ungewöhnlich ist. Also es bedeutet jetzt nicht, wir waren unendlich reich, sondern in Brasilien ist es sehr gang und gäbe, dass man zu Hause noch jemanden hat, der mithilft, sowohl Kochen, Putzen, als auch mit der Betreuung der Kinder.
Und die haben dann auch manchmal für euch oder diese Person hat dann auch manchmal für euch Mittagessen gemacht?
In der Regel sogar. Bei uns war es aber irgendwie immer so, immer miteinander auch. Also es gab nicht diese klare Hierarchie von meine Eltern sind die Bosse und sie ist unsere Angestellte, sondern es war sozusagen eine familiäre Arbeitskraft. Ich muss da, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, wie man das erklärt, weil in Brasilien wird das oft so dadurch verschönigt, dass man einfach eine Person bezahlt, die da ist und dann sagt man, ja, aber die gehört ja zur Familie. Aber am Ende ist es eine Person, die für einen arbeitet. So.
Dann kam irgendwann dieser absolute Bruch in deiner frühen Biografie, was man als Kind irgendwie, kann man nicht absehen, was das bedeutet, sondern man muss sich ja da gewissermaßen überantworten. Ihr seid nach Deutschland gegangen. Warum denn eigentlich?
Es hatte verschiedene Gründe. Brasilien in den Anfang 90er Jahren war politisch sehr unruhig und ich weiß noch, dass ich glaube, mein Vater damals gesagt, ja, wenn Lula an die Macht käme, dann würde er bleiben wollen. Aber Lula kam damals eben nicht an die Macht. Das passiert ja dann deutlich später. Der Vertrag meiner Mutter lief aus. Das war ein deutscher Vertrag. Dementsprechend wurde sie gut bezahlt. Und ich weiß nicht, irgendwie war die Arbeitslosenrate riesig. Und ich kam eben in die Schule und in Brasilien ist eine gute Schulausbildung so teuer und dennoch nicht wirklich gut, dass meine Mutter das für meine Schwester und mich ermöglichen wollte, dass wir hier zur Schule gehen können. Das war der Hauptgrund tatsächlich.
Das wird deinem Vater nicht unbedingt, also weiß ich nicht, hat es deinem Vater gefallen, dieser Vorschlag?
Ich glaube ja, weil ich glaube, mein Vater auch, also der war zuvor in Deutschland gewesen, aber ich glaube, der hatte eine relativ naive Vorstellung von, wie man damals so schön sagte, dem erste Weltland Deutschland und Brasilien war ein dritte Weltland und das war ja lange vor Internet, das heißt, man hatte, glaube ich, ganz absurde Fantasien, wie leicht das Leben dann wird im schönen Deutschland, wo alles so sicher ist und reich ist. Und ich glaube, der kulturelle Schock, den hat er nie ganz überwunden. Der ist auch irgendwann zurückgegangen nach Brasilien. Und
wie war es denn für dich?
Furchtbar, aber das weiß ich erst im Nachhinein so zu benennen. Also es ist ganz interessant in meinen Alben, meine Mutter hat mir zum 18. Geburtstag so Alben gemacht und du siehst so, wenn du von der Seite des Umzugs nach Deutschland umschlägst, siehst du auf einmal ein ganz anderes Kind. Also ich habe auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung und sehe wirklich nicht glücklich aus. Und es hat für mich ganz lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass dieses Entwurzeltwerden total viel mit mir gemacht hat. Und ich glaube, da musste ich erst so Ende 20 und einige Therapiesitzungen älter werden, um zu verstehen, welche Auswirkungen das auf mich hatte. Und dass das schon mit der größte Einschnitt war, definitiv.
Ja, das glaube ich. Ihr seid zuerst, glaube ich, ins Ruhrgebiet gekommen.
Genau.
Wie lange wart ihr da und wo?
Gar nicht so lange. Wir waren in einer kleinen Stadt, die hieß Wulfen, in der Nähe von Dorsten, im Kreis Recklinghausen. Meine Mutter hatte damals eben eine Anstellung als Krankenschwester, glaube ich, in, weiß nicht, Gelsenkirchen. Also irgendwo, ne, Ruhrgebiet ist ja dann irgendwie immer alles nebenan. Und mein Vater war tatsächlich erstmal Tellerwäscher im Moviepark Bottrop-Kirchhelm. Genau, und dann sind wir nach ungefähr anderthalb Jahren Richtung Paderborn gezogen. Das ist die Gegend, wo meine Mutter damals zur Schule gegangen ist. Und wo
ins Eltern, ich glaube sogar in euer ehemaliges Elternhaus erst.
Genau,
oder in ihr ehemaliges Elternhaus,
da haben wir dann ein bisschen gewohnt. Und dann sind wir noch mal weiter ländlich in ein Dörfchen namens Siddinghausen gezogen. Und da durfte ich dann auch mal ein paar Jahre irgendwie an einem Ort sein. Bis ich so 17, 18 war, genau.
Also vielleicht ist es schön und vielleicht ist es auch schade, dass du im Nachhinein gar nicht mehr alles genau aufdröseln kannst, weil ja unglaublich viele verschiedene Sinne da beansprucht wurden. Und was mit deinem kleinen Kopf da passiert ist in dem Alter, ich kann mir vorstellen, dass es Sachen gibt oder gegeben hat, die dich überrascht haben, positive und andere, die du wahnsinnig vermisst hast. Auf jeden Fall gibt es ja klimatisch den absoluten Unterschied. Also ich weiß nicht, seid ihr im Sommer gekommen oder
nee,
seid ihr auch das
wir
noch?
Sind im Januar gekommen.
Oh, Schlotter.
Und das war geil.
Oh Gott,
dann musste
oh Gott,
ich so Strumpfhosen unter der Hose anziehen. Das habe ich alles überhaupt nicht verstanden.
Nein, natürlich nee. Nicht.
Also mein großes Glück bei all dem war, dass ich kein allzu schüchternes Kind war und dass ich eben eine Mutter hatte, die Deutsch sprach, die mit mir Hausaufgaben machen konnte. Das heißt, ich habe super schnell die Sprache gelernt.
Du bist gar nicht zweisprachig
nee,
gewachsen.
Ich habe nur Portugiesisch gesprochen.
Weil du es nicht wolltest.
Genau, ich wollte es.
Weil deine Mutter wird es ja wahrscheinlich versucht haben.
Ja, ja, die hat es versucht und ich habe mich einfach total geweigert. Und dann ging das aber ne, über die Schulklasse und über die Freundschaften, die man dann so geschlossen hat.
Über das Fernsehen wahrscheinlich.
Über das Fernsehen, super viel Fernsehen geguckt natürlich. Habe ich dann sehr schnell Deutsch gelernt und ich war eben kein schüchternes Kind.
Werbung.
Die beste Freundin meiner Oma Ulla, Tante Marga, war gar keine richtige Tante, aber im Grunde gehörte sie fest zur Familie. Jetzt, da ich drüber nachdenke, erscheint es mir fast ein bisschen befremdlich, wie großzügig mit den Bezeichnungen Onkel und Tante umgegangen wurde. Ich hatte den echten Onkel Werner und die echte Tante Bärbel, aber zudem noch beispielsweise die pingelige Tante Inge, die Frau von Onkel Friedel, der aber einfach nur ein Freund meines Vaters war. Es gab zahlreiche unechte Tanten und Onkel. Ich habe das Gefühl, heute ist das anders. Heute dürfen Kinder Susanne zur Freundin der Mutter sagen und nicht Tante Susanne, oder? Tante Marga und Oma Ulla jedenfalls hatten sich Ende der 50er Jahre kennengelernt. Meine Großmutter hatte sich in den österreichischen Bergen verlaufen. Sie sagt, auf der Suche nach einem Edelweiß, eine alte Geschichte, die immer wieder hochgeholt wurde. Meine Mutter sagte dann immer, erstens hättest du dich mit deinem Rücken gar nicht so weit runterbücken können, selbst wenn da eins gewesen wäre. Und zweitens hättest du es gar nicht pflücken dürfen. Also Oma Ulla irrte da irgendwo durch die Alpen, endlich mal ohne Kinder und ohne Mann, verlief sich, fand Unterschlupf in einer maroden Holzhütte, kein Handy, natürlich nicht, 50er Jahre, kein Wasser. Sie erzählte die Geschichte immer so, dass da schon ein paar Gamsböcke um die Hütte geschlichen seien, als seien es Wölfe, aber gut. Zudem setzte offenbar ein Donnergrollen ein, ein Unwetter habe sich angekündigt, es sei kurz vor knapp gewesen. Als die heitere Tante Marga in ihren Wanderschuhen zufällig des Weges kam, normale Tageswanderung für eine Österreicherin aus Seeboden am Millstätter See, Marga sprach die vollkommen aufgelöste Touristin aus Hannover an, schob ihr eine Schraubkanne mit Wasser herüber und ein Butterbrot, Kinder, sowas habt ihr noch nie gegessen. Ich habe so ein Brot vorher noch nicht gegessen und das lag nicht an meinem Hunger. Bitte glaubt mir. Sie warteten das Unwetter ab, gingen dann gemeinsam ins Tal und wurden Freundinnen, so kann's kommen. Und immer wenn ich Tante Marga besuchte, hat sie mir dieses Dinkelbrot wieder gebacken. Denn das war wohl das Besondere daran, kein klassischer Weizen, sondern eben Dinkel. Und ich erinnere mich auch noch, meine Oma Ulla backte Kuchen, Kekse und Torten, Brote selten, aber wenn, dann war es Dinkelbrot à la Marga und es schmeckte köstlich. DM Bio hat gleich dreimal Dinkelmehl im Sortiment. Einmal Type 630 mit dem etwas milderen Geschmack, einmal Type 1050, das sich eher für etwas herzhaftere, pikantere Backwaren eignet, wobei die Typenbezeichnung den Mineralstoffgehalt angibt. Und das Dinkel-Vollkornmehl. Das verwendete Getreide stammt aus Naturlandanbau und geht damit qualitativ über die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung hinaus. Leider kann ich das Rezept nicht teilen, weil es nicht mehr existiert. Aber ihr findet oder besitzt bestimmt eine vollwertige Alternative. Erinnerst du dich an das erste Lebensmittel, das dir wahnsinnig positiv auffiel? Irgendeine Speise, ein Eis, irgendwas, wo du so sagst, da war ich positiv überrascht so im Nachhinein.
Ich kannte Nutella, weil das hat Mama manchmal mitgebracht, wenn sie in Deutschland war zu Besuch. Und das war für mich so, okay, wir fliegen in das Land, wo es Nutella gibt. Das war schon mal so, okay, maximal cool. Und dann Kellogg's zum Frühstück, fand ich ganz toll. Aber diese wahnsinnig Zuckerdinger, also die mit dem Tiger vorne drauf.
Oh,
also Frosties
hießen die, glaube
genau,
ich.
Genau, ne? Das fand ich natürlich mega. Und ansonsten fand ich das deutsche Essen jetzt nicht so überzeugend, aber wir haben zu Hause ja auch weiterhin brasilianisch gegessen. Mein Vater hat dann immer aus Brasilien Bohnen- und Maniokmehl mitgebracht und wurde regelmäßig am Flughafen festgehalten, weil Maniokmehl aussieht wie
Koks
zum Beispiel. Und dann hatte er so von 3 Kilo dabei und war so ein kleiner Brasilianer, der auch so aussah wie ein kleiner Brasilianer. Ja, das sind immer ganz gute Geschichten immer, dass wir da 3 Stunden in Frankfurt am Flughafen standen und auf ihn warteten, aber sie mussten erstmal gucken, was der Typ da im Koffer hat. Ja.
Dein Vater konnte ganz gut kochen oder kann ganz gut kochen, hast du vorhin gesagt. Mhm. Und dein wunderbarer, aber leider gestorbener Opa auch. Bedeutet dieser Rückschluss, dass in der Regel brasilianische Männer ähnlich gut kochen können und ähnlich viel kochen, das hat ja das eine hat ja oft was mit dem anderen zu tun, wie die Frauen? Oder weil ich habe jetzt Brasilien eher als doch auch was so Geschlechterrollen angeht, immer noch sehr stereotyp eigentlich abgespeichert.
Nein, also da ist meine Familie eine absolute Ausnahme. Die brasilianischen Männer können in der Regel den Grill bedienen, wie auch auf die deutschen Männer. Ja. Nee, tatsächlich ist das immer da noch sehr, die Frauen kochen und waschen ab und die Männer setzen sich an den gedeckten Tisch. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich da anders das vorgelebt bekommen habe und bei uns die Jungs von Anfang an mit ran müssen an alles. Ja.
Okay. Dein Vater ist irgendwann gegangen und das wird auch wahrscheinlich der Moment gewesen sein, in dem ihr zwangsläufig ein bisschen mehr eingebunden wurde. Wobei, da wart ihr eigentlich nur mit 12, hast du gesagt.
Ja, genau. Es zog sich so ein bisschen, bis er so ganz, sag ich mal, weg war. Aber ich war schon so 14, da musste ich schon sehr erwachsen werden. Also ich musste mit 14 schon richtig ran, was sowohl Geld verdienen anging, als eben auch zu Hause einiges machen. Es war absolut keine leichte Zeit für uns. Meine Schwester ist dann doch eine Ecke jünger, so über fünf Jahre. Und meine Mutter musste wahnsinnig viel arbeiten und da war ich dann schon sehr schnell sehr erwachsen.
Du hattest dir in den Kopf gesetzt, Schauspielerin werden zu wollen als ganz kleines Mädchen. Das hatte wahrscheinlich was damit zu tun, dass, wie du erwähntest, der Fernseher immer lief.
Mhm.
Und es eine gewisse Begeisterung und Aufmerksamkeit natürlich gab für die Menschen, die man da so sah, die da so agierten. Nun haben Kinder nicht unbedingt gleich eine Vorstellung davon, dass das ein Beruf sein könnte und dass man da rein, also ne, das sind nicht Figuren, die da in diesem kleinen Holzkasten wohnen, sondern irgendwie, das ist eine Branche, die auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Hat dir das jemand erklärt oder wie hast du gelernt, was das bedeutet, Schauspielerin zu sein?
Ja, mein Vater war neben all diesen Dingen, die ich eben erwähnt habe, auch Schauspieler und auch Theaterregisseur und das hat er auch sehr lange gemacht. So haben sich meine Eltern auch kennengelernt. Das ist mein Vater hat damit so ein Kindertheater. Und dadurch bin ich damit aufgewachsen, dass wir ganz oft, bin ich mit seiner Theatergruppe zu den Proben gegangen.
Aha.
Und da so rumgehüpft zwischen all den Leuten und dann eben auch mal auf die Bühne gecrashed und solche Sachen. Und das war für mich total normal, mit so ganz viel spielerischen Menschen aufzuwachsen. Und dann eben klar, die brasilianische Kultur sehr warm, sehr liebevoll. Und das war etwas, was mich ja so schon genährt hat in diesem Kreativsein und auf der Bühne sein und was Großes sprechen und sich bewegen und tanzen und so. Dass da ein sehr natürlicher Wunsch war, immer Teil davon zu sein. Ich wollte immer mit meinem Papa mit und mit der Theatergruppe mit und dazugehören und so. Und diese Begeisterung fürs Fernsehen kam dann halt noch dazu. Und ich glaube, Das war so intrinsisch so schon ein großer Wunsch, dass ich mir das Wissen, ich war so hungrig danach zu wissen, wie geht das denn, wie wird man das denn, dass ich, glaube ich, jeden Strohhalm immer genutzt habe, um zu verstehen, wie man das wird. Und dann ja, gab es eben keinen Google, wo ich das mal hätte reintippen können, sondern dann traf ich aus der Kita-Gruppe meiner Schwester, der Papa war die Stimme von bei der 100.000-Mark-Show. So.
Die Stimme bei der 100.000-Mark-Show.
Und dann wusste ich, okay, 100.000-Mark-Show ist eine super geile Show mit Ulla Kock am Ring im Fernsehen. Den Typen muss ich fragen, wie machen wir das? Dann hat der mir gesagt, okay, Mini-Playback-Show produzieren die und die, dann müsstest du dich da und da bewerben. Ich so, okay. So, dann habe ich mich bei der Mini-Playback-Show beworben. Dann wurde ich da genommen. Dann habe ich hinterher, glaube ich, RTL aus der Fernsehzeitung, habe ich dann rausgeschrieben, da stand die Adresse drin, so, wie macht ihr das, wenn ihr mit Kindern dreht? Da war ich so 12 oder so. Wie macht ihr das? Und dann schrieb mir irgendein armer Praktikant zurück, wie die das machen, nämlich mit Kinderagenturen. Ich so, alles klar, als nächstes brauche ich eine Kinderagentur. So halt, ne? Und ich glaube, meine Mutter sagte mir, sie war einfach so beeindruckt davon, dass ich das so wollte, dass sie aufgegeben hat, da dann so zu versuchen, gegenzusprechen. Oder, ne? Die hatte natürlich ganz viel Sorgen.
Und dann warst du in so einer Agentur und hast hin und wieder kleine oder größere Rollen bekommen, denn anders kannst du ja finanziell auch gar nicht mitverantwortlich für die Familie gewesen sein, wenn du nicht über diese Art von Jobs Geld verdient hättest,
nee, das
oder?
Kam tatsächlich erst ein bisschen später. Nee, ich musste, war ja noch zu jung, um offiziell zu arbeiten. Ich weiß nicht, kann man noch belangt werden nach so vielen Jahren?
Nein.
Ich habe tatsächlich in der Küche gearbeitet, schon ganz jung. In einem Gasthof, wo das dann auch okay war, dass das Kinderarbeit war. Aber so habe ich das gemacht. Also ganz jung, ganz viel gearbeitet, immer nebenbei gearbeitet. Eisdiele, also natürlich viel Gastro, Babysitten, Bürojobs, wirklich irgendwie gefühlt alles. Zeitung austragen habe ich nicht lange gemacht, aber sonst wirklich, glaube ich, alles.
Warte mal, du bist ja sehr früh nach Köln gezogen, da warst du noch gar nicht 18, ne? Warst du schon 18.
Ich habe noch Abi gemacht und bin dann erst ganz nach Köln gezogen, war aber noch in der Schulzeit ja schon irgendwie am Drehen und viel unterwegs. Dementsprechend war ich schon sehr viel alleine in Köln.
Du bist so einer Familie, so eine Art Au-pair hast du mal irgendwo erwähnt, ne?
Auch, genau. Also ich habe eine eigene Wohnung gehabt, eine WG. Und dann habe ich irgendwann eine ganz nette Familie kennengelernt. Die hatten ein, ich glaube, anderthalbjähriges Kind. Und da war ich dann sowas wie ein Au-pair-Mädchen. Und
das hast du gekocht?
Ja, ich habe auch gekocht, stimmt. Ja.
Für ein Baby auch?
Ja, für ein Baby auch, beziehungsweise da fing sie ja gerade an
zu essen
und dann war das auch immer relativ easy, war ja viel Brei und so. Aber dann wurde ich da ja auch ein bisschen so ein Teil der Familie und dann habe ich auch mal mit denen oder für die gekocht, aber ich war ja hauptsächlich für die Kleine zuständig und das war dann eher Brei und irgendwann Nudeln mit Pesto, das war ihre Leibspeise.
Was mochtest du als Kind nicht? Weil Basilikum hat ganz klar zu den Sachen gehört, die ich überhaupt nicht mochte.
Ich mochte keine Petersilie. Liebe ich heute.
Das ist aber schlecht, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Gerichte auch in Brasilien gibt.
Ja, eher mit Koriander, aber auch, also die kochen mit beidem sehr viel. Und für mich hat Petersilie nach Seife geschmeckt früher und liebe ich aber heute. Aber sonst war ich schon immer eine ziemlich gute Esserin.
Kannst du aufhören zu essen, also wenn du weißt, es ist noch was da?
Ich habe es gelernt, ja. Konnte ich früher nicht. Musste ich mir antrainieren.
Wie hast du das trainiert?
Indem ich gelernt habe, ein Körpergefühl für mich zu bekommen und zu entwickeln und zu merken, dass wenn ich satt bin, es reicht oder auch kurz vorher, dass es dann reicht. Aber ich glaube, ich habe lange gebraucht, um ein richtig gutes Körpergefühl zu entwickeln und das hat auch mit Essen zu tun, weil Essen war für mich auch Belohnung und Trost und so und das ist heute für mich total schön, dass ich da auf gar nichts mehr achten muss, sondern dass ich einfach total nach meinem Instinkt und Gefühl gehen kann, worauf ich jetzt Appetit habe und wie viel davon ich essen möchte.
Und wie kann man sich zu diesem Körpergefühl, gibt es da so ein, zwei Übungen, die du, natürlich ist es ein komplexerer Vorgang, aber gibt es so Sachen, wo du sagst, das zum Beispiel fand ich extrem einleuchtend oder das hat mir dabei geholfen? Weil letztendlich ist Essen ja so vieles, wie du sagst, Trost, Belohnung, Freude, auch so ein, wie so ein gemeinsames Boot, in dem man sitzt, um sich mit anderen auszutauschen und es ist, du siehst, es ist noch was da.
Für mich war, glaube ich, ganz wichtig, dass ich mir nichts verbitte. Also ich glaube, ich war immer so, nee, das darf ich nicht, das ist ungesund und so. Also ich glaube, das waren so diese ganz einfachen Regeln. Und ich glaube, da war ich eine Zeit lang zu streng was dann wiederum dafür gesorgt hat, dass ich dann manchmal, wenn ich das dann gegessen habe, dann in Übermaß gegessen habe. Und ich verbitte mir heute nichts. Ich würde nie wieder eine Diät machen. Nie wieder.
Jetzt musst du diesen Topf nehmen. Der ist schwer. Pass auf. Zieh mal den ersten Begriff gleich raus, bitte.
Mayonnaise.
Und?
Da muss ich sofort Ketchup sagen. Ich bin leider ketchup-süchtig. Mayonnaise turnt mich nicht so an. Aber wenn es da ist, finde ich es auch nicht schlecht.
Also Pommes würdest du nicht rot-weiß nehmen, wenn du mal Pommes isst?
Ah doch, ich glaube, also wenn ich mich entscheiden muss, würde ich immer Ketchup nehmen, sonst würde ich rot-weiß nehmen, weil wenn ich mich bei Essen entscheiden muss, nehme ich meistens beides.
Ich überlege gerade, wo Mayonnaise noch so, Mayonnaise hat so was Vergangenes, möchte ich fast sagen. Auch wenn jetzt bestimmt ein paar Leute so rebellieren und sagen, so ein Quatsch. Also ich meine, viele machen es noch an den Kartoffelsalat, an so einen Eiersalat manchmal.
Aber ich verdünne es dann mit Joghurt, weil es mir sonst zu heftig ist.
Ja, ich finde es nämlich auch zu heftig. Also ich war nun aber auch noch nie so ein Mayonnaise-Fan. Ich weiß, es gab früher so einen Eiersalat eben, deswegen fällt der mir ein. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich hat man da Cholesterin-Feuerwerk innerlich gespürt mit all dem, was da drin war. In Sushi ist es ja noch manchmal drin und das verstehe ich auch gar nicht.
Aber das schmeckt dann schon ganz
findest
gut.
Findest du? Ich finde es überhaupt nicht.
Aber ich weiß auch nicht, wenn es dann drin ist, finde ich es ja doch ganz geil. Die Brasilianer essen auch Mayo und Ketchup auf Pizza. Steht dann immer so auf dem Tisch, dann kann man sich das noch so drauf machen. Richtig gut.
Nicht mehr so gar nicht. Was liegt auf der perfekten Pizza, wo wir schon davon sprechen?
Viel. Einfach viel.
Auch mal endlich eine kontrastierende Antwort. Die meisten sagen auch eigentlich gar nichts. Eine Margarita und ein bisschen extra.
Nein, alles drauf. Wenn ich mir mal verkatert eine Pizza bestelle, dann ist es immer so, am besten bei den Pizzaservice, wo man noch so ganz viel so dazu addieren kann und dann auch noch Knoblauch drauf. Und dann
ist das nicht bei jedem? Also in meiner Welt früher, ich habe jetzt wirklich lange keine bestellt, aber da konnte man überall diese extra, nein?
Nee, bei diesen ganzen so? Fancy, wir machen italienische oder Sauerteig-Pizza-Gedöns, da gibt es Sachen, die möchte ich einfach nicht auf meiner Pizza haben, wie zum Beispiel Birne. Aber
unterschätzt mir
ist
die
gut,
Birne.
Kann man alles machen, aber wenn ich mir eine Pizza nach Hause bestelle, weil ich um 5.30 Uhr keine gegessen habe,
ja,
dann muss das...
Gut, was liegt drauf? Extra Käse,
wenn ich Cheat Day habe, auf jeden Fall auch immer Schinken und Salami, Champignons, Mais gerne, Kapern manchmal.
Okay.
Es gibt so in Brasilien eine Pizza, die wir immer bestellen, ich mit meinen Geschwistern, die heißt Portuguesa und da ist dann wirklich so noch Hähnchen drauf und gekochtes Ei und also das ist wirklich so Oliven, alles was man sich vorstellen kann, ist da drauf. Das lieben wir. Mir läuft auch gerade das Wasser im Mund zusammen. Und dann, also ein Brasilien ist cool, du kannst Hälfte machen. Kannst
ja,
Pizza, und dann
ja.
Ist die andere Hälfte ist dann Schokolade und Banane. So cool. Das ist einfach richtig gut.
Und trotzdem Käse und Tomate?
Nee. Das ist dann
also
süße.
Einfach nur der Boden, wirklich nur der Teig und darauf dann Schokolade und Banane.
Ja.
Oh.
Yes, I love it. Das ist einfach richtig gut. Vor allem, wenn man sich nicht entscheiden muss, will ich was Süßes oder was Salziges.
Das ist super. Und gibt es dann eine feste Reihenfolge, so also dass man erst das Herzhafte isst und dann wie so ein Dessert?
Also
dann
ich schon, ja.
Hast du das mal versucht, selbst zu machen?
Nee. Also Pizza an sich ja, aber diese süßen Sachen, das ist mir auch eigentlich zu krass.
Ist ja
aber
zu
wenn
viel.
Ich dann
man,
da
man,
bin
man dann macht.
Und
genau.
Meine Geschwister das machen, dann finde ich das halt super, weil das ist so auch ein Kindheitsgefühl wahrscheinlich.
Ich will moderne Menschen sagen wahrscheinlich nicht übergriffig sein in diesem Moment, aber dir ist schon klar, dass ich dieses Essen, das ich dir ja vermittelt habe, beziehungsweise Edin vermittelt habe. Also ich habe schon wie so eine Art Provision, dass ich da auch dabei sein darf.
Na klar.
Ja,
aber wir
so.
Essen auf keinen Fall diese Pizza, oder? Ich koche euch richtig schön was. Der Edin, der mag, glaube ich, das Brasilianische. Ich glaube, der wird das so schön.
Wir lassen uns überraschen. Wir werden uns da nicht einmischen.
Okay.
Ich bringe auch notfalls noch Klappstühle mit, falls das ein Argument sein würde, um zu sagen, hey, nee, sorry, so viel Platz habe ich ja gar nicht.
Das Argument kann ich ja belegen, dass es nicht so ist.
Okay, gut. Kannst du noch einen Begriff ziehen, bitte?
Belegte Brote. Ja, ist was sehr Deutsches. Ich habe auch belegte Brote mit in der Schule gehabt, aber die von den anderen fand ich irgendwie immer besser.
Weil da was drauf war.
Ich glaube, weil da Remoulade drauf war.
Aber ja nicht nur.
Nee, aber halt unter der Salami Und im Käse war halt Remoulade drauf und noch eine Gurke und so. Das finde ich dann schon ganz gut. Also heute Morgen bin ich ja um 5.30 Uhr aufgestanden, weil ich aus Köln angereist bin und ich habe meiner Fahrerin und mir auch Brote geschmiert. Und da war drauf Frischkäse und ein bisschen Gurke und ein bisschen Salat und so. Da haben wir uns schon gefreut, dass wir das hatten.
Der Frischkäse als nicht als Butterersatz, sondern der Frischkäse schon als Hauptakteur.
Ja, es musste schnell gehen, weil es war ja dann sehr früh.
Hättest du mehr Zeit gehabt? Was ist denn immer zum Beispiel in deinem Kühlschrank?
Eine Flasche Ketchup. In meinem Kühlschrank ist immer auf jeden Fall eine Hafermilch da, weil ich kriege richtig schlechte Laune, wenn ich morgens nicht meinen Kaffee mit meiner Hafermilch trinken kann. Ansonsten, Also, ich frühstücke nicht so wahnsinnig gerne, aber ich muss das machen, weil sonst kriege ich schlechte Laune. Und dann ist es meistens, tatsächlich ist ein Frischkäse da und einfach irgendein Brot. Und dann esse ich einmal Brot mit Frischkäse oder eben Knäckebrot mit Frischkäse. Wenn ich gut drauf bin und gerade super healthy bin, dann gibt es halt Porridge. Und dann habe ich meistens noch ein paar Beeren im Kühlschrank. Ansonsten habe ich sehr viel Gemüse immer da, wenn ich viel zu Hause bin, weil ich koche dann einfach viel Gemüse. Aber ich bin jetzt nicht so eine Salami-Käsemaus oder so. Das ist nicht immer alles da. Aber Marmelade von meiner Mama ist immer da, die sie selber kocht.
Was ist das für eine?
Also ich will immer Erdbeer-Rhabarber. Die ist aber immer rar, die geht schnell weg. Und dann kriege ich sehr oft Quitte, finde ich nicht so cool. Ja, aber es ist nicht so spannend, ne? Was in meinem Kühlschrank ist, merken wir gerade.
Ich habe das Gefühl, dass wir um Alkohol herumreden.
Ach so, ja, ein Fläschchen Cremant ist natürlich immer da. Frag doch direkt, was du wissen willst.
Ja. So, und dann stehen da doch, du kannst doch nicht der einzige Kühlschrank auf der Welt sein, hätte ich fast gesagt, bei dem nicht auch in der Tür.
Ja, ach so, die Tür, da ist natürlich, da steht da Nagellack drin und daneben direkt der Feigensenf, ganz viel chinesische Hot Sauce, das ist auch meine heimliche Leidenschaft. Sowas wie Sojasauce habe ich im Kühlschrank.
Die mit weniger Salz oder die ganz normale?
Die mit ordentlich Salz natürlich.
Deine Schwester will die Hände über dem Kopf zusammenstecken.
Ja.
Soll sie.
Genau, Balsamico-Creme, solche Sachen habe ich dann auch gern mal da.
Eier?
Eier habe ich immer nur dann da, wenn ich auf dem Bauernhof war von meinen Freunden. Genauso wie Fleisch und Fisch nehme ich immer eigentlich nur von denen mit. Kaufe ich seltenst. Konsumiere ich auch selten. Mhm. Aber eher aus Vernunftsgründen und nicht, weil es mir nicht schmeckt.
Gut, ich finde, das war eine super Antwort zu belegte Brote.
Gut. Was haben wir hier? Küchenpapier, wichtig.
Ja.
Ja. Je älter ich werde, desto wichtiger wird's. Du machst zwei Daumen hoch, das heißt, es war eine gute Antwort.
Ich finde auch. Also da gibt es ja einmal die perforierten, die so halbe Blätter nur, also ja. Worüber man jetzt hier so ernsthaft redet, First World Subjects irgendwie. Ja. Neulich erst habe ich das letzte Blatt, die letzte Spur, die letzte Corona-Spur vernichtet, weil als klar war, worum es hier geht und was passiert und plötzlich alles Toilettenpapier und alle Nudeln ausverkauft waren und jedes Mehl und jede Hefe. Gab es ja dann auch diese Ersatzzellstoffe kaum noch. Und da habe ich mir wirklich mit spitzen Fingern so eine Schmuckbordüren-Küchenpapier-Vierer-Rollenpackung gekauft. Und mich wirklich gewundert, da sind ja wirklich extrem hässliche Motive mitunter da drauf. Und ich wusste, okay, wenn diese komische Zeit hier um ist, werde ich das nur nehmen für so ganz so blöde Sachen, so, wenn mich niemand beobachtet und nicht sieht, dass ich dieses komische...
Und kürzlich hast du
das letzte Blatt ging weg, ja.
Aber hast du lange...
Ja, aber ich habe die dann auch vergessen. Ich habe vergessen, dass ich die hatte. Was hast du für Küchenpapier und hast du vor allen Dingen, gehörst du zu den Menschen, die Wert darauf legen, dass das an der Wand angebracht ist? So ein Typ bist du nicht. Du hast, glaube ich, so ein Metall, auch nicht, so ein Metalldings, wo man das so draufsetzt.
Nee, wenn, dann hätte ich gerne so ein Holzding, wo man das so von oben so drauf nudelt. Bei mir steht das tatsächlich einfach rum. Wenn ich aufräume, dann halt im Schrank und sonst halt draußen. Also ich mag schon so clean und so, aber ich mag auch wahnsinnig gern praktisch, beziehungsweise ich habe gar keine Wahl, ich bin viel zu praktisch
veranlagt. Hast du viel Arbeitsfläche in deiner Küche?
Ja, habe ich. Wichtig.
Hängen da Bilder?
Ja.
Was für Bilder?
Ich habe Kindheitsbilder von tatsächlich von mir und meiner Kindheitsfreundin, wie ich die mit Erdbeerjoghurt füttere und das komplett so über meinem kleinen nackten Beinchen drüber fällt. Dann habe ich ein Bild von meiner Freundin Sarah, wie sie nach einem Abend, in dem wir mal aus waren, mit einer riesengroßen Pizza und einer Cola in der Badewanne liegt und die Pizza ist sozusagen über ihrem Körper drauf. Das ist ein Kunstwerk, dieses Bild. Und ansonsten habe ich Bilder, die ich von FreundInnen bekommen habe, die alle thematisch ein bisschen mit Brasilien zu tun haben.
Mhm. Schön. Wir gehen ins Finale mit der Rubrik Entweder oder. Rosenkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja.
Weißkohl?
Ja.
Meeresfrüchte?
Ja.
Pilze?
Ja.
Rote Beete?
Ja.
Kapern?
Ja.
Koriander?
Ja.
Ingwer?
Ja.
Oliven?
Ja.
Innereien?
Nein.
Lakritz?
Na. Ja.
Gurken?
Ja.
Rosinen?
Ja.
Kümmel?
Ja.
Gorgonzola?
Ja.
Austern?
Ja.
Bist du ein Apfelbeißerin oder eine Apfelschneiderin?
Ich bin beides.
Reibst du Äpfel auch?
Ja, in einen Möhrensalat reibe ich Äpfel.
Lass uns doch, fällt mir jetzt gerade ein, wir haben noch gar nichts abgegriffen, noch gar kein Rezept von dir. Hm. Also nicht, dass man das immer muss, aber wenn du das so aus der Lameng oder mal kurz als Antwort gibst, gibt es irgendeine tolle Sache, die du uns verraten kannst? Irgendeinen leckeren Salat oder irgendwas anderes Tolles?
Also diesen benannten Möhrensalat, den finde ich recht easy. Man reibt die Möhren, man reibt oder schneidet einen Apfel in ganz kleine Würfelchen oder reibt es eben. Dann kann man Nüsse jeglicher Art verwenden, Walnüsse, Pinienkerne anrösten oder so. Und wenn man das mag, noch ein paar Rosinen rein, das mit Olivenöl und ein bisschen hellem Essig abschmecken.
Zitrone?
Kann man, ist auch gut, weil dann bleibt der Apfel schön weiß. Und dann selbst Pfeffer und lecker zum Beispiel.
Ja.
So ein Sommersalätchen. Also ich mache super gerne einfach tatsächlich, wenn es so alltagsmäßig schnell gehen muss, so einfach ein schnelles Curry. Das finde ich geht halt immer irgendwas, was an Gemüse da ist, anbraten und dann ein bisschen Curry, Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, was auch immer rein. Und dann habe ich immer Kokosmilch auch da. Das ist irgendwie, finde ich, immer relativ.
Und machst du dir dann Reis dazu?
Ja.
Naja. Hast du einen Reiskocher?
Nee. Reis koche ich brasilianisch.
Nämlich?
Nämlich, der wird in Knoblauch und Zwiebeln kurz angebraten. Ich nehme Basmati-Reis und dann wird es einfach mit Wasser aufgefüllt, so zwei Finger über dem Reis.
Bevor das Wasser kommt, wird er angebraten.
Brate ich den an. Dann haue ich da noch so zwei Lorbeerblätter rein, lass kurz aufköcheln, drehe es runter und dann macht er sich ja von allein. Und schmeckt super dann.
Und da wird dann auch nicht mehr groß gerührt? Nee. Oder doch?
Mm-mm.
Nein. Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln.
Reis oder Kartoffeln?
Reis.
Reis oder Nudeln? Ja, ich steige gleich mit der
Nudeln,
schwierigsten Frage
Mann,
ein.
Nudeln, Mann, ja, weiß ich nicht. Ja, Nudeln finde ich
schon
gut.
Wie magst du Nudeln denn am liebsten?
Mit viel Soße.
Mit was für Soße?
Ich mag richtig klassisch Tomatensoße total gerne. Und ansonsten, egal welche Soße, Hauptsache viel. Das gilt aber auch für alles, für alle anderen Essen.
Schön. Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Ja, beides Erdbeeren.
Team Zitrone oder Team Vanille?
Das ist aber auch richtig fiese.
Ja, ist auch eine harte, ist hart.
Zitrone.
Süßes oder salziges Popcorn?
Gemischt.
Papaya oder Mango?
Papaya.
Kennst du einen zwei?
Ja.
Gelb oder Orange?
Orange.
Grüner oder weißer Spargel?
Weißer.
Dann gehen wir jetzt raus mit einem gedachten Abschluss, Essensabschluss. Als ein Dessert, Tiramisu-Pudding, Kuchen, ein Schnaps, ein Espresso, eine Käseplatte.
Und zum Schluss das Dessert.
Ich mag super gerne sowas wie Tiramisu, aber noch mit einem Kick, also noch mit irgendwie Himbeeren drin oder noch ein bisschen anderer Keks oder so. Ansonsten bin ich ein großer Fan von so warmen Kuchen mit Eis, sowas. Mhm. So, ich mag auch super gerne so Apple Crumble mit Vanilleeis oder sowas. Also ich finde auch diese Kombination aus warm und kalt ganz toll.
Hörst du dieses Geräusch?
Ja.
Wir müssen noch herausfinden, was das ist.
Das ist Hörni, der klopft und hätte gerne noch ein paar Nüsse.
Es war mir ein Vergnügen.
Ja.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha.
Und jetzt mal hier, komm mal puff.
Cannot charge 3000 Taxi.
It's Oktoberfest. It's the price, sorry.
There's Deutsch, Bayern, and there's Bayern. Bayern is besser.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Du scheißt dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexandra, when we get back, me and you,
we're going over.
Should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Das waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost beinand!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Moskrieg, 1000 Schmetterlinge.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.